Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich grüße Sie. Herzlichen guten Morgen wünsche ich. In der nächsten Stunde schippern wir durch den Hamburger Hafen und werfen dabei den ein oder anderen Blick auf Orte, die vom Wasser so ganz anders wirken als an Land. Beim Verstehen von dem, was wir da sehen, hilft uns Maike Brunk, Hafenschnackerin von Beruf. Und da ist wahrscheinlich schon die erste Erklärung notwendig. Was ist eigentlich eine Hafenschnackerin? Das habe ich Maike Brunk auch gefragt, als sie im September 2022 hier zu Gast war.
Ich bin diejenige, die quasi im Hafen den Gästen den Hafen erklärt. Das heißt, ich lasse die Schiffsführer schippern und ich kümmere mich um die Gäste und darum, meine Leidenschaft, den Hamburger Hafen zu transportieren.
Also Sie sind Tourguide sozusagen.
Richtig.
Sie fahren mit Booten, unser Eins, wenn wir den Hamburger Hafen besuchen wollen. Geschichten erzählen über Hamburg und eben nicht nur den Hafen, sondern über die Landungsbrücken, über die Reeperbahn, über den Michel. Sie gehen da auch noch mal ein bisschen hinaus. Ich habe bei Ihnen zum Beispiel Toller Ort gefunden. Sie haben ein Buch über Ihre Leidenschaft geschrieben und da ist Toller Ort. Erklären Sie mal, Toller Ort. Ist ja ein toller Name. Was ist Toller Ort?
Das ist ein toller Name. Das ist der Name eines Containerterminals im Hamburger Hafen.
Also und gar nicht so toll.
Also schon spannend. Da passiert eine ganze Menge. Und zwar war ein Teil von Hamburg, also Altona, war früher unter dänischer Verwaltung und Toll bedeutet im Dänischen Zoll. Und das heißt, an der Stelle gab es eine Zollstelle. Und daher rührt der Name dieses Containerterminals heute noch.
Und also was erzählen Sie wahrscheinlich auch?
Genau, also gerne immer mit ein bisschen Hintergrund und mit ein bisschen Mischung aus Wirtschaft, Umwelt, Kultur, Politik, Stadtentwicklung, alles, was uns des Weges kommt.
Maike Brunks Lebensmittelpunkt ist der Hamburger Hafen. Und wenn ich sage Lebensmittelpunkt, dann meine ich auch nicht nur Arbeitsort, sondern das ist für Sie, ich glaube, das hat man eben auch schon in der Begrüßung gehört, auch so eine Art Lieblingsort, oder? Was fasziniert Sie
Absolut.
So am Hafen?
Also es ist mein totaler Ort der Leidenschaft und Begeisterung. Ich entdecke da ständig was Neues. Ich finde es so fantastisch, sich vorzustellen, dass alle diese Schiffe, die in den Hafen kommen, auf dem Wasser ja Verbindung in die ganze Welt haben und man damit von Hamburg, ist ja mal dieses Tor zur Welt, dass man wirklich diese Verbindung haben könnte, wenn man sich einfach auf ein Schiff setzt und dass die Schiffe natürlich auch Menschen und Waren aus aller Welt
nach Hamburg bringen. Also dieses Weltgefühl, das stellt sich bei Ihnen immer ein, wenn Sie da im Hamburger Hafen rumschippern oder im
Absolut.
Rumlaufen.
Ja, so diese Weite und die Verbindung mit der ganzen Welt.
Aber jetzt ist der Hafen natürlich auch harte Arbeit, ne?
Absolut, ja. Also das ist natürlich auch spannend, vor allem in die Vergangenheit des Hafens zu gucken, als es noch ganz viel körperliche Arbeit dort gab. Aber auch heute natürlich Wahnsinn, wie sich die Welt verändert hat, wie sich logistisch alles verändert hat.
Die Technik ist ja auch wahnsinnig faszinierend.
Genau,
sind Sie fasziniert von der Technik?
Total. Also die Containerterminals sich anzugucken, aber dann eben auch wieder zu sehen, Mensch, so ein Containerbrückenfahrer, das ist was, das kriegt man nicht einfach so durch Computertechnik ersetzt, weil einfach Erfahrung, Wind und Wetter, wie man da so eine Box aus so einem riesen Containerfrachter holt, das kann ein Mensch einfach nach wie vor schneller. Das finde ich dann auch faszinierend.
Und der Hafen ist natürlich ein Ort der sozialen Gegensätze.
Das definitiv.
Kriegen Sie das mit? Also so, wenn Sie mit so einer Barkasse da durchschippern, kriegen Sie sowas überhaupt mit?
Also wir kriegen es schon mit, weil wir natürlich auch an den Schiffen manchmal ein bisschen näher dran vorbeifahren und dann da auch die Seeleute sehen, die uns zuwinken und die wahnsinnig freundlich. Natürlich auch gerade in diesen ganzen Corona-Zeiten war das ein sehr intensiver Austausch. Da gab es manchmal sogar kleine Konzerte, die auf Schiffen stattgefunden haben, um die Seeleute auch denen ein bisschen Abwechslung zu verschaffen.
Weil die auf den Schiffen bleiben mussten.
Genau, weil die gar nicht vom Schiff runter durften. Mhm. Und aber ansonsten natürlich auch Hafenarbeiter, Hafenumschlag, Plätze und dann aber auch einfach Menschen, die sich zum Vergnügen da durchschippern lassen. Das ist natürlich
das kommt
ein spannender
viel zusammen,
Mix.
Ne? Ich war übrigens ganz erstaunt, als ich jetzt gelesen habe, dass vom gesamten Hamburger Gebiet 10% der Hafen sind. Finde ich wahnsinnig viel.
Ja, also 75 Quadratkilometer, da ist eine Menge, was man abschippern kann.
Und da können Sie auch so schön, sagen Sie mal so 2, 3 ganz gegensätzliche Ortschaften, Orte, die Sie ansteuern.
Also ich fahre wahnsinnig gerne rund um die Elbinsel Wilhelmsburg bis zur Bundhäuser Spitze rum. Das heißt, wenn man so die Norderelbe an der Hafencity vorbei, unter den Elbbrücken durch, dann Richtung Südostzipfel von Hamburg schippert, dann ist man plötzlich ganz im Naturschutzgebiet. Da gibt es sogar Seeadler, die uns häufiger begegnen, die da in freier Wildbahn leben. Und dann auf der anderen Seite aber natürlich diese Hafenindustrie, Hafenwirtschaft, alles was an Containerumschlag, aber auch an allen anderen Gütern da umgeschlagen wird. Das sind Punkte, die, wenn man die in einer Tour hat, ist es natürlich wahnsinnig beeindruckend. Ich fahre aber auch ganz gerne an die ganz ruhigen Ecken, wo man sonst eher nicht so hinfahren würde. So Billwerder Bucht oder in die Bille. Also Hamburg hat ja drei Flüsse neben Elbe und Alster auch noch die Bille. Und die wird häufig vergessen. Und das habe ich mir so ein bisschen für mich als Thema gesucht, einfach auch den Hamburger Hafen und die Wasserwege noch schmackhafter zu machen und einfach mal einen neuen Blickwinkel einzunehmen oder mal zu gucken. Ja. Vom Wasser sieht es einfach nochmal anders aus, als man das von der Straße kennt.
Also das heißt, Sie möchten eigentlich auch gern, dass jemand, der bei Ihnen eine Fahrt mitmacht, sei es jetzt ein Hamburger, eine Hamburgerin oder eben nicht, was mitnimmt. Was soll die Person mitnehmen?
Ja, im Optimalfall schon. Da kommt so ein bisschen mein Lehrergehen, glaube ich, durch. Ich komme aus der
Lehrerfamilie.
Aber ich möchte gerne den Hamburgern tatsächlich auch so ein bisschen Orte zeigen, wo viele Vorurteile herrschen und zu sagen, Mensch, das ist deutlich schöner da, als ihr das vielleicht in den Köpfen habt.
Was haben denn Hamburger Vorurteile?
Zum Beispiel gegen Stadtteile im Hamburger Osten. Ich selber lebe in Rothenburgsort, ein Stadtteil, der sozial eher am unteren Ende der Skala in Hamburg zu finden ist, der aber wahnsinnig viel Lebensqualität bietet, weil es sehr viel Grün und sehr viel Wasser drumherum ist und auch eine sehr nette Nachbarschaft, in der ich da lebe. Und,
kann man die vom Wasser sehen? Können Sie dadurch vom Wasser
her? Also die Nachbarschaft sehen wir nicht, aber das Grün und alles drumherum. Oder auch Hamm Süd, Hammerbrook, das sind so Orte, wenn man da mit dem Auto unterwegs ist, da sind Gewerbestraßen, da sind Autohändler, Schrottautohändler und nicht wirklich beschauliche, schöne Ecken. Aber vom Wasser, da sieht man dann plötzlich Kleingartenanlagen mit privaten Bootsanlegern und da sieht es auf einmal ganz anders aus und man kann sich dann ruhig auch mal auf diesen Stadtteil ganz neu einlassen.
Also Hamburger Hafen hat sehr viel mehr oder Rundfahrten haben sehr viel mehr zu bieten als die Elbphilharmonie, die wir jetzt hier nicht irgendwie diskreditieren wollen, aber es gibt
Die ist natürlich immer mit dabei, gar keine Frage. Oder? Aber man kann eben auch mal so ein bisschen über die Standardrouten hinaus gucken. Das finde ich ganz spannend und das ist natürlich auch für Touristen, die nach Hamburg kommen und einfach sagen, Mensch, so eine normale Hafenrundfahrt haben wir schon mal gemacht. Was gibt's dann eigentlich noch? Da gibt's noch so viel mehr zu sehen.
Ja, genau. Und unter anderem zum Beispiel gibt es das alte Fährhaus zu sehen. Und da erzählen Sie auch eine Geschichte zu.
Genau, das Entenwerder Fährhaus. Das ist auch in Rothenburgsort, in meinem Stadtteil quasi. Und da gab es früher eine Fähre, die auf die Südseite der Norderelbe rübergefahren ist, auf die Peute. Und das ist nun ein Gebiet, was heute komplett Industriegebiet ist. Da ist ein großer Kupferproduzent, da sind alle möglichen Industriebetriebe. Und man denkt sich so, wieso Fährhaus? Die Menschen sind da früher zum Ausflug, zum Sonntagsausflug hingeschippert.
Das kann man sich dann gar nicht mehr vorstellen.
Das kann man sich überhaupt nicht. So ein Picknick auf der Peute würde man heute eher als sehr exotisch beurteilen. Und da gab es Miss Elvira von der Peute als große Attraktion. Und Miss Elvira, das war eine Ballonakrobatin. Ihr Mann hatte einen Gasballon, mit dem konnte sie 500 Meter hoch über die Peute schweben, das ist ein sehr gutes Wort. Und dann war unter diesem Ballon nur eine Strickleiter und kein normaler Korb, in dem sie sitzen oder stehen konnte, sondern sie hing kopfüber von der Strickleiter runter und turnte darum zum Vergnügen der Gäste auf ihren Picknickdecken. Und das war weit über die Grenzen der Elbbrücken hinaus, Miss Elvira von der Peute.
Unser Gast Maike Brunk liebt den Hamburger Hafen und gibt diese Liebe auf ihren Hafentouren auch weiter. Haben wir ja schon ein bisschen was von gehört. Und zwar nicht nur an Touristen, auch an Einheimische. Die lernen neue Orte in ihrer Stadt kennen oder vielleicht einfach einen neuen Blick auf Vertrautes, was sie dachten, was ihnen vertraut sei. Insofern ist es natürlich auch schön, sich auch mal in einer eigenen Stadt rumführen zu lassen. Aber erst recht natürlich, wenn man sich woanders rumführen lässt. Geht das Maike Brunk eigentlich genauso, wollte ich von ihr wissen, lässt sie sich auch rumführen, wenn sie irgendwo zu Gast ist?
In jeder Stadt, wo ich bin, wenn es da eine Schiffstour gibt, fahre ich mit, auf jeden Fall.
Ja, auch vor allem Schiffstouren, also jetzt nicht im Bus, aber Schiffstouren.
Stadtrundfahrten auch, aber präferiert Schiff.
Jetzt wollen wir die Kollegen da gar nicht weiter bewerten, aber ich meine, ich spreche mal von mir. Also ich liebe Stadttouren eigentlich, sich irgendwo hinsetzen, rumschippern oder fahren lassen. Aber die Geschichten dazu, ja, finde ich manchmal witzig und manchmal nicht so witzig oder langweilig oder unambitioniert. Wie viel, frage ich Sie, Seemannsgarn ist eigentlich in so einer Hafentour notwendig?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man so eine Durchschnittshafenrundfahrt in Hamburg mitmacht, dann ist da sicherlich einiges an Seemannsgarn drin.
Das ist nur ausgedachtes oder was ist
Seemannsgarn? Nee, nicht ausgedacht, aber so was, was sich über die Jahre, Jahrzehnte, wenn das von einer Generation an die nächste weitergegeben wird oder von einem Menschen zu dem nächsten, manchmal ja auch reicht es auch schon, dass man dann ein bisschen was verändert oder sich die Geschichte weiterentwickelt oder man einfach sagt, ach, da so ein kleiner Schlenker, der könnte der Geschichte gerade noch ganz gut tun. Aber tatsächlich habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, ausschließlich wahre Geschichten zu erzählen und mich damit auch ein bisschen abzuheben und zu sagen, ich möchte den Hamburgern so ein bisschen Begeisterung auch, oder natürlich Hamburgerinnen und auch auswärtigen Gästen, Begeisterung für alles, was noch so drumrum ist am Hafen und was an Geschichten dahinter ist. Also nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten, sondern eben solche schönen Geschichten wie von der Miss Elvira oder einfach mal einen ganz anderen Blick auf einen Hafen oder auf die Hafenentwicklung zu kriegen und mehr persönliche Geschichten da auch mit reinzubauen.
Wo kommen die denn her? Wie kriegen Sie die Geschichten?
Ich sehe zu, dass wann immer ich die Gelegenheit habe, Menschen persönlich zu fragen, was ihre Geschichte im Hafen ist oder auch selber Sachen auszuprobieren im Hafen.
Also so ein Brückenfahrer oder wie Sie den genannt haben?
Genau, Containerbrückenfahrer, mal mit dem zu schnacken. Ich bin relativ aktiv in verschiedenen Netzwerken, wo man Menschen persönlich trifft, aber auch in den sozialen Netzwerken natürlich. Und ich mag einfach Menschen und ihre Geschichten. Und wenn man dann aktiv zuhört, dann findet man sehr, sehr viel Material und kann natürlich auch immer noch mal per Internet oder Buch hinterher das recherchieren. Und da bietet der Hafen so viel mehr, als dass man einfach sagt, hier ist das Containerterminal so und so und wir haben so und so viel 1000 Toy Umschlag oder Millionen Toy Umschlag. Da einfach dann ein bisschen das in den Kontext zu setzen, das gefällt mir sehr.
Was machen Sie denn? Ich meine, gibt es ja immer. Also Leute, die noch mehr wissen als Sie oder alles besser wissen. Was machen Sie mit Gästen, die alles besser wissen?
Ja, da gibt's, das ist so ein Klassiker bei mir an Bord. Ich habe, glaube ich, immer einen wichtigsten Mann an Bord, witzigerweise.
Wichtigsten Mann?
Es sind immer Herren, meist etwas älteren Semesters, die schon am Anfang der Tour zu mir kommen und sagen, also übrigens, ja, das und das müssen Sie unbedingt noch erzählen oder wussten Sie eigentlich schon das und das? Und es ist dann immer herrlich, wenn die dann im Laufe der Tour merken, ach, die weiß ja doch ganz gut Bescheid. Und gerade auch bei den älteren Kapitänen, als ich ganz frisch im Hafen war, dann war das natürlich auch so ein Ding, oh, geben wir hier der Frau da jetzt mal das Mikrofon und die Verantwortung für unsere Hafenerklärung. Und wenn die dann hinterher gesagt haben, ach, Mensch, Mädchen, hast fein mockt, dann ist das auch schon wie so ein kleiner Ritterschlag aus dem Hafen.
Ja, das muss man sich mal vorstellen, weil sie erzählen nur, in Anführungszeichen. Sie stellen die Tour zusammen, sie chartern das Boot, sie sorgen für die kulinarischen, also dass man einfach was zu essen und zu trinken hat. Aber das Boot schippern tun sie nicht.
Richtig, genau. Also das Schippern, das überlasse ich den Schippern. Die haben das gelernt und Schipperinnen natürlich auch. Inzwischen sind da auch durchaus Frauen zu finden in der Position. Aber ich konzentriere mich gerne auf die Gäste und auf die Gesamttour. Also ich mache die Tour-Orga, Vorbereitung. Aber eben dann das, was mir am allerliebsten ist, ist das Schnacken und dann wirklich meine Begeisterung zu transportieren.
Ja, aber da haben Sie recht. Da mussten natürlich dann die Kapitäne das Mikro außer Hand geben. Auch eine interessante Erfahrung wahrscheinlich. Sie sind gar nicht gebürtige Hamburgerin. Sie sind 1971 in Nordfriesland geboren. Das heißt Sturm und Wasser erprobt, ja?
Ja, so ein bisschen mit Wind und Regen groß geworden.
Auch mit Schiffen groß geworden? Jetzt ist die Barkasse. Gab es irgendwelche Boote?
Nee, es gab ja so ein aufblasbares Paddelboot, mit dem ich mit meinem kleinen Bruder im benachbarten Fluss auf der Träne mal unterwegs war.
Träne? Mit Ä? Träne?
Nee, mit Doppel-E.
Ach so, Träne.
So ein bisschen im Norden von Schleswig-Holstein fließt die. Und da sind wir mit Leidenschaft gepaddelt irgendwie. Aber meine Eltern sind Segler, aber irgendwie das Segeln hat mich nie so wirklich gepackt. Aber so der Hamburger Hafen, da erinnere ich noch als Kind, dass wir da natürlich auch Rundfahrten gemacht haben. Meine Großeltern waren in Hamburg und da ergab sich die ein oder andere Hafenrundfahrt durchaus auch schon in Kindertagen. Und so familienmäßig sind wir mal nach England in Urlaub gefahren. Und da ging es dann mit der großen Fähre von Hamburg nach Harwich. Und das war schon eine sehr beeindruckende Kindheitserinnerung.
Aber Sie haben doch noch eine andere beeindruckende Überfahrt eben nach Großbritannien, nach Schottland genauer gesagt, eine Containerschiffspassage.
Richtig, das war im 12. Jahrgang, in der 12. Klasse. Da wollte ich gerne nochmal ein Schulpraktikum machen und ich hatte meinen einen Onkel gefragt. Also auf der einen Familienhälfte sind alles Lehrer und auf der anderen ist es ein bisschen gemischter. Und da war ein Onkel, der in Hamburg, bei Hamburg Süd bei der Reederei beschäftigt war. Und den hatte ich gefragt, ob ich da nicht ein Praktikum machen könnte in den Osterferien, weil ich wollte einfach auch noch ein bisschen gucken, was hat die Welt noch so jobmäßig zu bieten. Und der sagte, das kannst du in Hamburg machen. Aber wir haben da auch noch so einen Hafenagenten in Schottland und ich kann dir das organisieren, dass du mit dem Frachter von Rotterdam nach Schottland rüberfährst.
Wie ist das so auf dem Frachter?
Das war unfassbar beeindruckend und ich war natürlich nur am Staunen und war völlig begeistert, dass ich überhaupt die Chance hatte, da mit zwei Übernachtungen auf dem Meer und als einziger Passagier.
Was passiert
denn
da? Ich meine, das ist ja dann überhaupt kein Programm oder irgendwie sowas?
Nee, ich habe einfach wahnsinnig viel aufs Wasser geguckt und mich gefreut über Wind und Wellen und Sonnenuntergang und das war immer spannend, wenn da die Besatzung vorbeikam. Die sagte, was machst du denn da? Und ich so, ich genieße das einfach, weil es so schön ist, aufs Meer zu gucken. Und die haben das natürlich jeden Tag, für die war das gar nicht so besonders. Und dann aber natürlich auch die Abläufe auf dem Schiff sich anzugucken.
Haben Sie sich auch dann alle angeguckt? Hm? Sie haben eben gerade gesagt, Ihre Familie ist eine segelnde Lehrerfamilie und Sie sind weder Lehrerin, haben Sie werden wollen, noch wollten Sie segeln, also ein bisschen sich abgrenzen und haben dann Wirtschaftsinformatik studiert.
Ja, da bin ich so reingeschlittert. Das war nie direkt geplant, aber ich hatte mir gedacht, ach komm, Lehrer ist irgendwie nicht so meins, aber vielleicht habe ich mit BWL erstmal eine gute Grundlage und da gab es halt irgendwie von der ZVS damals Essen und Göttingen als Studienorte, wo ich dachte, das ist mir viel zu weit weg vom Wasser.
ZVS, und dann, zentrale Studienvergabe.
Genau, und naja, irgendwie bin ich dann in Kiel, habe ich geguckt, was kann ich da machen und BWL hat dann doch irgendwie nicht geklappt und dann gab es ein Praktikum und dann bin ich...
Das klingt schon, wenn Sie das so erzählen, ganz anders als das, was Sie vorher von Ihrem Lieblingsort, dem Hafen, erzählt haben. Klingt das fast so ein bisschen entschuldigend? Ja, ja, ich habe das gemacht. Sie haben auch viele Jahre in dem Bereich gearbeitet, ja, als Informatikerin. Aber es klingt eben jetzt schon durch, dass Sie da vielleicht nicht unzufrieden, aber nicht ganz zufrieden waren.
Richtig. Ich habe es 9 Jahre tatsächlich dann hinterher gemacht. Also das war so ein duales Studium am Ende, was dabei rausgekommen ist. Und es hat funktioniert, aber es hat mich nie begeistert. Also es fehlte komplett die Leidenschaft und die Motivation, morgens aufzustehen. Es war auch viel Quälerei leider.
Völlige Veränderung von Jobs. Das ist ja eine ganz schön schwierige Sache. Bei Maike Brunk, die unser Gast ist, war das vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit. Jetzt mal so ein bisschen flapsig gesagt, vom Büro auf die Barkasse. Wie kam diese Idee zustande, so als Informatikerin von einem Büro ins andere gehend?
Ja, das hat schon eine ganze Weile gedauert. Also es war ein längerer Prozess. Aber die Initialzündung, die kam eigentlich, also ich wusste schon ganz lange, das ist nicht mehr das Richtige. Das begeistert mich nicht. Ich muss irgendwas anderes finden. Und ich habe im Fernsehen irgendwann eine Sendung gesehen, wo eine Berufsfinderin war mit einem Gast, einer Krankenschwester, die den Traum hatte, Kapitän zu werden. Und da war für mich so klar, so wow,
ganz
klar, man kann ja komplett was anderes machen und einfach ganz nochmal neu anfangen. Und ich war Anfang 30 zu dem Zeitpunkt und dann kam eine ominöse Firmenweihnachtsfeier in der IT-Firma, wo wir dann zu späterer Stunde nach einer Hafenrundfahrt, die wir bei absolutem gruseligen Schietwetter im Hamburger Hafen im Winter gemacht haben, kam eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes, dass nämlich der Kapitän und sein Kompagnon witzigerweise noch mit in diesem Lokal saßen und ich mit denen ins Gespräch kam und die gesagt haben, sie hätten da so eine Idee, was man noch machen sollte, wie man Hafen mal anders machen könnte. Und ich gesagt habe, ich möchte eigentlich ganz was anderes machen, aber ich weiß gerade gar nicht so richtig was. Und plötzlich hat es dieses Klick im Kopf gemacht und ich wusste, genau das könnte meine Idee sein. Und ja, das war so der Wendepunkt, das war Ende 2006.
Aber diesen Klick im Kopf dann nachgeben, also weil es klingt ja wirklich ein Sprung ins kalte Wasser ist fast ein bisschen wenig gesagt, vor allem, weil Sie ja auch Sicherheit aufgegeben haben.
Absolut,
was,
ja.
Was ist da passiert?
Ich hatte auch gar keine Ahnung natürlich vom Hafen und es war aber so diese Grundidee, wo ich dachte, das hat mich infiziert, das hat mich begeistert und ich konnte mir vorstellen, was draußen mit Menschen, mit Organisationen, so, das waren Themen, von denen ich wusste, dass sie mir liegen und ich habe einfach gedacht, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein und probiere es jetzt einfach aus, zur Not, war immer so im Hinterkopf, naja, in die IT kann man irgendwie die ersten ein, zwei Jahre auf jeden Fall immer noch irgendwie wieder zurück. Mhm. Aber das wollte ich auf gar keinen Fall. Von daher war das auch so ein Antreiber und Motivator, zu sagen, ich will es jetzt aber auch dann allen zeigen, dass es funktionieren kann. Obwohl im Umfeld, ehrlich gesagt, niemand dran geglaubt hat.
Das kann ich mir vorstellen, dass da viele den Kopf geschüttelt haben. Und dann haben sie sich mit den zwei Herren also so hingesetzt und so rumgesponnen. Am Ende ist daraus gar nichts geworden, oder wenig geworden, aber begleitend waren die, glaube ich, ganz schön wichtig. Jetzt haben die Leute im Hafen ja auch nicht unbedingt auf sie gewartet. Ich meine, da gibt es Dutzende von Touren. Wie wurden sie empfangen?
Oder Hunderte vielleicht sogar.
Ganz genau. Ich musste erstmal feststellen, es hat weder jemand auf mich gewartet, noch fallen die Menschen automatisch ins Boot, sondern man muss da schon irgendwie gucken, wie man erstmal an die Kundschaft kommt. Und meine erste Begegnung, ich hatte gedacht, ich stelle mich da einfach an die Landungsbrücken hin, baue ein Schild auf. Und dann kam erstmal eine Polizeistreife vorbei und sagte, übrigens, sie dürfen hier keine Werbung machen und auch nicht irgendwie einfach so sich hinstellen und sagen, hier die nächste Abfahrt und jetzt kommt mal alle schön an Bord, sondern das sind die Stellen, wo die Kobra stehen und wo die Tickets verkauft werden.
Kobra
sind die quasi, die Gäste anlocken da und Tickets verkaufen für die normalen Hafenrundfahrten. Und das musste ich erstmal lernen, dass man das nicht einfach so machen kann. Und habe dann aber relativ viel Glück gehabt, so über soziale Netzwerke und über ein Businessportal, wo ich dann so meine Idee reingestellt hat und wo jemand gesagt hat, Mensch, da könnten wir doch mal so ein Gruppentreffen draus machen. Und ja, ich habe dann viel Glück gehabt, im richtigen Moment die richtigen Menschen zu treffen, aber auch ja einfach jedem erzählt, der es nicht hören wollte, was ich eigentlich mache, und bin damit so ein bisschen hausieren gegangen am Anfang. Aber
fällt Ihnen das leicht, hausieren gehen? Also so
und früher, so in der IT-Zeit fand ich es furchtbar. Das war das Schrecklichste, irgendwo anzurufen und zu fragen, ob jemand irgendwie ein neues Projekt in diesem Jahr starten möchte. Aber mit meiner eigenen Idee, da hat das schon ganz gut geklappt. Auch wenn ich da manchmal sehr blauäugig unterwegs war. Also ich habe mich auch zum Beispiel vors Mamma Mia Musical Theater da auf den Kiez gestellt abends und habe gedacht, ach Mensch, dann begeister ich jetzt die Leute und sag hier, morgen könnt ihr bei mir eine schöne Hafentour mitmachen. Habe mich da mit meinem selbstgemalten Plakat hingestellt. Aber komischerweise waren die Leute gar nicht interessiert, sondern haben einfach schöne Aber-Lieder gesungen und wollten vom Hafen für den nächsten Tag nichts wissen. Aber
das heißt, sie sind auch manchmal mit dem leeren Boot losgefahren?
Nicht mit dem leeren, aber schon am Anfang habe ich ein bisschen drauf bezahlt. Also nicht viel, weil ich hatte auch keine großen finanziellen Reserven, aber es waren schon auch ein paar Touren dabei, wo Freunde und Familie den überwiegenden Teil der Gäste ausgemacht haben. Die das dann aber natürlich auch weitererzählt haben.
Wie lang war denn diese Durststrecke?
Das war so ein gutes Dreivierteljahr. Tatsächlich nur die erste Saison. Und dann habe ich den Winter über so ein paar Nebenjobs gemacht, um Geld zu verdienen und weiter Gedanken in mein Konzept zu investieren. Und da ab dem zweiten Jahr konnte ich tatsächlich davon leben.
Weil da sagen Sie auch was, Sie mussten ja im Sommer, im Frühjahr, Sommer, Frühherbst reinholen, was im Winter nicht reinkommt. Ne? Oder gibt es auch Winterhafenfahrten?
Grundsätzlich gibt es auch Winterhafenfahrten. Da muss man leider sagen, hat Corona ganz schön reingehauen ins Kontor. Also davor war der Winter eigentlich auch immer so, dass die Monate sich auch zumindest selbst finanziert haben, dass ich da meine Kosten decken konnte. Und im Moment natürlich sind alle sehr vorsichtig, was den Winter angeht. Und die letzten beiden Jahre waren da schon eine sehr große Durststrecke.
Sie haben sich hatten sich ja gerade wirklich gesettelt und dann kommt Corona und alles ist weg.
Genau, das war so ein Schlag so ein absoluter Schockmoment im Frühjahr 2020, als der Hafengeburtstag abgesagt wurde. Das war eigentlich so der Moment, wo ich es richtig realisiert habe und wo ich gedacht habe, ja, also wirklich so eine Schockstarre, was mache ich denn jetzt erstmal? Und wo dann am Ende aber tatsächlich rauskam, das war gut, sich mal wieder ein bisschen kopfmäßig bewegen zu müssen und was anderes zu machen und dann über Podcast und Buchvertrag.
Und das Buch sogar, ja genau.
Genau,
also ist ja einiges noch entstanden. Also in dem Buch kann man auch ganz gut, Sie sind da sehr ehrlich, auch diese Phasen nachlesen. Und Sie machen aber auch noch mehr, als dass Sie das nur so verbreiten, wenn man Sie danach fragt. Sie geben Ihre Erfahrungen, was so diese Such- und Orientierungsphase beruflich angeht, auch weiter. Sie helfen zum Beispiel jungen Menschen bei der Berufsorientierung. Erzählen Sie uns mal, was sind Joblinge und was ist das Junior-Projekt vom IDW, vom Institut der Wirtschaftsprüfer? Da sind Sie beteiligt.
Genau, ich bin in verschiedenen Projekten, wo ich denke, es ist wichtig, jungen Menschen auch zu zeigen, dass Selbstständigkeit eine Option ist oder dass auch die eigenen Leidenschaften im Beruf oder im Leben auch ein Teil des Berufes werden können oder optimalerweise sollten, um dann auch mit einer ganz anderen Motivation an irgendeinen Job ranzugehen, als wenn man sagt, ach, ich mache das jetzt, weil das schon alle in meiner Familie immer so gemacht haben. Auch da einfach Wege aufzuzeigen. Und die Joblinge zum Beispiel, das ist ein ganz tolles Projekt, wo jungen Menschen geholfen wird, zwischen 18 und 25 sind die in der Regel, die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen oder einfach vom Hintergrund es nicht so einfach haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Und da bin ich seit einigen Jahren als Mentorin. Mhm. Das heißt, da wird man dann ein halbes Jahr, bekommt man eine junge Frau oder einen jungen Mann, den man als Ansprechpartner zur Seite steht und denen einfach hilft in ganz einfachen Situationen oder Sachen, um dann auch so ein bisschen wieder in einen strukturierten Alltag zu kommen oder zu gucken, was ist eigentlich meine berufliche Leidenschaft.
Und das rauszufinden ist ja wahnsinnig schwer.
Das ist auch nicht meine Aufgabe, aber ich bin so ein bisschen der Sparringspartner. Also da gibt es ein ganz tolles Projekt mit verschiedenen Projektphasen und ich bin dann immer so von außen ein Ansprechpartner dabei. Und bei diesem Junior-Projekt, da bin ich seit Jahren im Projekt, wo die Hamburger Schüler Unternehmensgründungen haben und ich dann teilweise Schulpatin war, Unternehmenspatin für Schulklassen, um denen zu zeigen, wie läuft's in der Praxis oder Vorträge zu halten auf den Landeswettbewerben, wenn die Schüler ihre Projekte vorstellen.
Stimmt es eigentlich, dass der Hafen eine Männerwelt ist? Das frage ich Maike Brunk, meinen Gast hier, die als Hafenschnackerin seit 15 Jahren durch den Hamburger Hafen führt. Männerwelt oder hat sich das geändert?
Es ist nach wie vor eine Männerwelt, aber es ist auf dem Weg, dass die Frauen auch in allen Bereichen sich inzwischen finden.
In allen, auch den technischen, also den schwer arbeitenden.
Absolut, ja. Also ich hatte, ich habe meinen Podcast, wo ich auch so ein paar Gespräche führe und da hatte ich neulich eine Festmacherin. Genau, das heißt, das ist der Job, wo man eigentlich denkt, boah, diese schweren Schiffsleinen da über die Poller zu legen und die riesen Containerfrachter festzumachen, das ist eigentlich ja in der Vergangenheit auch immer ein sehr, sehr körperlicher Job gewesen. Inzwischen gibt es da aber natürlich Winden als Unterstützung, dass man jetzt diese schweren, vollgesogenen Leinen nicht aus dem Wasser ziehen muss, aber zum Beispiel eben auch Festmacherinnen oder Containerbrückenfahrerinnen, Van-Carrier-Fahrerinnen. Also es gibt eigentlich fast keinen Bereich mehr, wo es nicht auch Frauen gibt.
Sie beobachten das ja jetzt eben seit 15 Jahren. Also das ist ja auch ganz interessant wahrscheinlich, also so diese Veränderung zu sehen.
Absolut, ne? Es werden deutlich mehr. Mhm. Also ich werde auch häufig gefragt, oh hier, du bist ja die Einzige. Ich sage, nee, bin ich gar nicht. Also es gibt inzwischen durchaus auch mehr weibliche Stimmen, die man auf den Schiffen hört, weil auch bei vielen Barkassenreedereien dann Frauen schippern und dann bei den normalen Hafenrundfahrten eben auch die Frauen die Erklärungen machen, selbstverständlich.
Jetzt die Hafenrundfahrt. Also der Hafen ist das Tor zur Welt, das hatten wir, glaube ich, eben schon. Aber er ist natürlich andererseits auch ein Ort der großen Einsamkeit, glaube ich, oder? Weil dieses Arbeitsleben der Seeleute haben wir ja eben schon mal gehabt, weil diese Containerschiffe, das sind ja jetzt keine großen Mannschaften, die da irgendwie, das sind ja manchmal nur so 10, 20
Leute. Ja, um
bei
20 auf den ganz großen. Absolut, das ist ein sehr einsamer Job und das wird häufig vergessen. Das wird ja immer gern so romantisiert, so aus Hans-Albers-Zeiten von früher.
Und die Reeperbahn.
Da hatten die Schiffe dann wochenlange Liegezeiten. So. Und heutzutage sind das vielleicht 1,5, maximal 2,5 Tage, wenn jetzt nicht gerade alles in der Logistik ein bisschen durcheinander ist. Da liegen die Schiffe auch mal einen Tag länger. Aber für die Seeleute ist es ein Knochenjob und monatelang ihre Familie oder sozialen Kontakte nicht sehen. Und auf hoher See hat man natürlich auch wenig Chance, mal eben zu telefonieren. Weil Satellit eben nicht so die Tagesoption ist.
Ich komme nämlich drauf, weil Sie in Ihrem Buch auch von einem Ort erzählen, den Sie, ich weiß gar nicht, ob Sie den auf der Tour auch den Gästen zeigen, also wo sich Seeleute...
Genau, die Duckdalben-Seemannsmission. Mhm. Ganz fantastischer Ort im Hamburger Hafen, wo Seeleute die Chance auf ein bisschen Sozialkontakte und ein bisschen Austausch haben. Und was auch ein toller Ort ist, um da als Normalbürger einfach mal hinzufahren und auch ins Gespräch zu kommen. Nur ich sehe das so ein bisschen kritisch, wenn man da permanent mit ganz vielen großen Reisegruppen hinfährt und das so als Sehenswürdigkeit mit reinnimmt, weil es natürlich einfach eine wichtige Funktion für die Seeleute einfach hat. Die haben da auch die Chance auf Arztsprechstunden. Ja. Hat man ja auch vor See auch nicht. Die haben da so einen kleinen Shop. Die können da mal auch eine Runde Billard spielen, was auf dem Schiff ja auch nicht so gut geht, wenn man auf hoher See ist. Und
Aber ja, man merkt auf jeden Fall, dass sie also so einen ganzen, so einen vollständigen Blick irgendwie auf den Hafen haben. Ich hatte vorhin die Elbphilharmonie angesprochen und die Hafencity, sie haben auch das Wachsen erlebt, ne?
Absolut, ja. Da gucke ich ganz begeistert natürlich auch selber jeden Tag zu, weil ich auf dem Weg zum Hafen mit dem Fahrrad da immer durchfahre. Und finde es toll, so eine, also der eigenen Stadt auch beim Wachsen und Entwickeln zugucken zu können, ja, auch wenn auch einem nicht alles gefallen muss.
Nee, aber auch mitzumachen, oder? Sie waren Baupatin. Was ist das?
Richtig. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Aufruf gesehen, dass die U-Bahn verlängert werden sollte von der Hafencity-Universität zu den Elbbrücken. Und da wurde eine Baupatin oder ein Baupate gesucht, der quasi als Vertretung der Bürger der Stadt Hamburg das ganze Projekt mit begleiten darf und mit gucken darf. Und dann habe ich mich beworben und bin es glücklicherweise geworden und durfte dann ein paar Jahre lang jedes Jahr auf der Baustelle mir das mit angucken, durfte Schnitzelbrötchen an die Arbeiter verteilen und auch bei der Eröffnung natürlich dabei sein und auch beim Spatenstich damals. Und das war sehr spannend, weil man ja sich bei diesen riesen Bauprojekten auch immer fragt, wie funktioniert das eigentlich alles und wer hat da eigentlich den Blick für die einzelnen Detailarbeiten? Und das alles mal so live an einem mehrjährigen Projekt mitzuverfolgen, war höchst spannend.
Auch vielleicht durchaus kritisch zu verfolgen, oder? Wachstum und Ökologie im Hafen ist ja auch immer ein bisschen Spagat, oder?
Das ist definitiv ein Spagat. Also gerade auf meiner Tour auch rund um Wilhelmsburg, wo wir zur Bunthausspitze fahren und da wirklich schöne Tideauenwälder sind, ökologisch sehr wertvoll, aber die durch die Elbvertiefung, das der Wasserstand geht halt immer weiter runter bei Niedrigwasser und das hat Auswirkungen, aber auch nicht nur ökologisch jetzt für Pflanzen und Tiere, sondern auch zum Beispiel in der Speicherstadt sehen wir das da ganz massiv, diese niedrigen Wasserstände und der ganze Schlick vielen Gewerken zu schaffen machen.
Wir haben gehört, wie Maike Brunk zur Hafenschnackerin geworden ist, wie sie in Hamburg Gäste rumschippert. Sie hat es ja mit vielen tausend Menschen zu tun. Aber es gibt eben doch immer wieder auch mal eine ganz besondere Tour, besondere Gäste. Zum Beispiel, als sie am sogenannten Damenprogramm beim G20-Gipfel vor 6 Jahren mitgewirkt hat. Das war Maike Brunk immer noch ziemlich deutlich im Gedächtnis, als sie im September 22 hier zu Gast war.
Ja, das war ein natürlich unvergessliches Erlebnis. Also ich glaube, ich war noch nie so gut bewacht, aber auch noch nie so im Zentrum von möglicher Gefahr. Also es war ein ganz merkwürdiges Gefühl. An Bord war es wie so ein Kaffeeklatsch unter Freundinnen, weil die Damen treffen sich ja öfter und dann waren ja Mr. May und Professor Sauer dabei. Aber es war spannend, Mäuschen zu spielen, sich das mal anzugucken, so aus der Entfernung, aber dann natürlich auch einen Teil damit zu moderieren und das zu begleiten. Aber so dieser ganze Sicherheitsapparat drumherum, der war auch schon sehr, ja,
belastend vielleicht auch.
Belastend und erschreckend und einfach so völlig aus meiner Welt, aus meinem Alltag gefallen, dass ich auch froh war, als es wieder vorbei war, ehrlich gesagt.
Zumal es ja insgesamt eine sehr kontroverse Debatte war.
Absolut, ja. Also ich wollte auch im Vorwege auf gar keinen Fall, dass irgendjemand weiß, dass ich damit an Bord bin. Habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis die Informationen eher dezent gehalten und so mit ein paar Jahren Abstand jetzt kann ich da gut und gerne drüber reden. Habe ja auch in meinem Buch da ausführlich drüber geschrieben. Aber so in dem Moment selber, da war mir da so sehr mulmig damit. Aber ich wollte natürlich auch einfach diese Chance ergreifen und da gerne mal mir das angucken, wie das eigentlich so alles abläuft.
Erinnerte sich Hafenschnackerin Maike Brunk an diese ganz besondere Tour, die sie durch den Hamburger Hafen geführt hat. Wer sich mal von Maike Brunk Geschichten über den Hamburger Hafen erzählen lassen will, Hamburg aus neuen Perspektiven sehen will, die vorhin auch erwähnte Kanal-Idylle-Bille-Tour von und mit Maike Brunk, die startet ja zum Beispiel morgen Freitagnachmittag. Wer keinen Hamburg-Besuch plant, der kann überall den Podcast der Hafenschnackerin lauschen oder in ihr Buch schauen, Meine große Freiheit, wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand.